Wer bin ich in den Stürmen meines Lebens? Was war der stärkste Sturm, den du bisher erlebt hast? Und wie ging es dir dabei? Ich selbst habe, glaube ich, Lothar erlebt, aber nur aus der Ferne. Ich weiß, dass das Ferienhaus von meinen Schwiegereltern da beschädigt wurde. Ich weiß, dass viele Bäume umgeknickt sind. Ich weiß, dass Wind furchterregende Töne machen kann, aber diese Woche hatten wir jemand bei uns zu Gast. Die haben mal auf den Fidschi-Inseln gelebt und die haben einen Hurricane miterlebt. Und sie hat gesagt, noch Jahre später, sie hört diesen Wind, diesen Lärm. Stürme können furchteinflößend sein. Diese Woche habe ich auch gelesen, dass vor einem Monat ungefähr in Mexico City auf so einem Kettenkarussell die Leute eine kleine Überraschung erlebt haben. Und zwar sind sie in 60 Meter Höhe, wurde das Kettenkarussell angehalten. Gibt es auf 20 Minuten auch das Video. Ich habe es nicht mitgebracht, weil ich gedacht habe, da kriegt ihr alle Angst. Also mir geht es zumindest so, ich kriege da Höhenangst. In 60 Meter Höhe haben die den Sturm erlebt, Regen und Wind, weil das Kettenkarussell nicht weiterfahren durfte. Wir lachen, aber wenn wir in einem Sturm stecken und wenn ich da oben gesessen wäre, ich weiß nicht, wie ich mich beruhigt hätte. Und man fragt sich natürlich immer wieder, wenn man so Stürme erlebt und nicht nur natürlich Naturkatastrophen, sondern auch Stürme im privaten Leben. Zweifel, Kündigung, Krankheit, Krisen in der Familie, Streit, Krisen auf dem Arbeitsplatz, Inflation. Immer wieder geht es natürlich an die Substanz und wir fragen uns vielleicht immer wieder, wer bin ich? Und in dieser Reihe Spieglein, Spieglein an der Wand, möchten wir darüber nachdenken, was macht unsere Identität aus? Was prägt unsere Identität? Und ich habe in den vergangenen Predigten, ihr könnt die online nachhören, habe ich immer wieder mal dieses Bild hier gezeigt. Ich bringe das mal noch ein bisschen rüber. So dieses Lebensmodell, wo so 6 Lebensbereiche, die Arbeit, Partnerschaft, Familie, Materielles, unser Körper und andere Menschen, in denen wir in Beziehung stehen, sind und wir haben darüber nachgedacht, dass auf der einen Seite tendieren wir dazu, unsere Identität von dem bestimmen zu lassen, was andere über uns sagen, wie andere uns bewerten, wie andere uns loben und kritisieren. Vielleicht kennst du das, du gehst gut gelaunt zur Arbeit und dann sagt dein Kollege dir, du hast es nicht rechtzeitig fertig gemacht oder du hast es nicht gut genug gemacht. Und schon geht es dir emotional schlecht und dann sagt dir irgendein Kunde, das sei toll gewesen, dann geht es dir wieder gut. Und am Nachmittag merkst du, dass du unbedingt noch was fertig machen musst vor dem Wochenende, aber eigentlich früher nach Hause wolltest und es geht dir wieder schlecht. So diese Umstände, Menschen in unserem Umfeld, Situationen, die wir erleben, die prägen unsere Identität oft. Und wir hören darauf, das beeinflusst unsere Gedanken und unsere Gefühle. Auf der anderen Seite können wir sagen, ja, wir hören einfach das, was auch in unserem Herzen ist. Wir machen das, was wir fühlen und das ist total richtig. Also ich habe irgendwie das Beispiel gebracht, dass in vergangenen Zeiten in unserem Kulturkreis war es so, dass du von Beruf das geworden bist, was dein Vater oder deine Familie von Beruf war. Du hattest eigentlich keine große Wahl, oder? Und heutzutage versuchen wir rauszufinden, was sind deine Stärken und wir bringen unsere Stärken nach draußen. Und das hat ja auch was sehr Gutes. Aber die Frage ist das wirklich alles, was unsere Identität bestimmt? Sind wir abhängig von dem, was wir fühlen? Oder sind wir abhängig von dem, was andere über uns sagen? Und meine Antwort war, dass wir anfangen müssen, in einem Dialog zu leben mit Gott. Dass wir unsere Identität nicht nur davon abhängig machen, was andere über uns sagen, sondern dass wir aus dem leben, was Gott uns sagt. Ein Mensch, der mich immer wieder beeindruckt, ist Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer hat wahrscheinlich eine der schwersten Krisen durchgemacht, die man in seinem Leben machen kann. Er war ja nicht nur Christ, sondern er war auch Theologe, er war Pfarrer, er hat Pfarrer ausgebildet, er hat studiert, er hat zur Kirchenleitung gehört, er hat sich zur bekennenden Kirche gezählt im Zweiten Weltkrieg und hat dafür gekämpft, dass die Kirche sich auf Jesus verlässt und dass sie sich nicht Hitler anschließt. Und er hat dafür gekämpft, dass und mit sich gerungen, was in dieser Situation das Richtige ist. Und er hat sich entschieden, in Deutschland zu bleiben. Er hat sich engagiert im Widerstand gegen Adolf Hitler. Er hat zu einer Gruppe gehört innerhalb von der Wehrmacht. Er wurde der Abwehr zugeteilt, dem Geheimdienst, der zur Wehrmacht gehört hat, der Spionageabwehr. Und dort gab es eine Verschwörung gegen Hitler innerhalb von der Wehrmacht. Später am 20. Juli 1944 ist dann auch aus dem Kreis der Anschlag von Stauffenberg auf Hitler verübt worden. Und zu dieser Gruppe hat Dietrich Bonhoeffer gehört. Er hat sie unterstützt, er hat sie ermutigt, er stand hinter ihnen. Er hat mitgearbeitet, er hat im Ausland Bischof Bell zum Beispiel getroffen und hat versucht, Einfluss auf die englische Regierung zu nehmen, indirekt. Er hat darauf hingewiesen, dass es Deutsche gibt, die sich gegen Hitler engagieren. Im April 1943 ist er dann verhaftet worden und kam nach Berlin-Tegel ins Wehrmachtsgefängnis. Ein paar Monate vorher, im Januar, hatte er sich gerade verlobt. Mit einer sehr jungen Frau, viel jünger als er, ich glaube 12 Jahre jünger, war die Maria von Wehmeyer, heißt sie, glaube ich. Mit ihr hatte er sich verlobt und die Verlobung war noch geheim, weil die Mutter von der Verlobten das so wollte. Aber im April wurde er dann verhaftet. Dann saß er im Gefängnis und hat nicht nur die Frage gehabt, wie engagiere ich mich oder wie lebe ich als Christ in diesen schwierigen Zeiten, sondern auch die Frage, was passiert mit meiner Verlobten, was passiert mit meinen Eltern. Man merkt in seinen Briefen, wie er sie versucht zu beruhigen. April 1943 beginnen dann die Verhöre durch die Wehrmacht und im Grunde genommen wird eine Anklage vorbereitet. Er ist verhaftet worden wegen Wehrkraftzersetzung und er soll angeklagt werden, aber das passiert nicht, weil es im Kreis der Widerstandskämpfer auch einen Richter gibt, der das rauszögert. Und es gibt ein Gedicht, was er geschrieben hat in dieser Situation. Nicht von guten Mächten wunderbar geborgen, sondern ein Gedicht, wo er zeigt, wie es ihm geht. Im Juni 1944 hat er das geschrieben, also ungefähr einen Monat vor dem Attentat von Stauffenberg auf Hitler. Im Juni 1944 hat er dieses Gedicht geschrieben und ich möchte euch das gerne vorlesen, weil ich glaube, dass da drin so viel zum Ausdruck kommt. Und ich es eindrücklich finde, dass sich bei ihm etwas findet, was auch für uns wichtig ist. Ihr könnt entweder mitlesen oder zuhören. Das ist die handschriftliche Kopie. Ihr findet das Gedicht natürlich auch im Internet. Das ist ein Auszug. Aber ich kann die Handschrift nicht lesen, deswegen brauche ich noch das Richtige. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle, gelassen und heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spräche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks, gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen, oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würge mir einer die Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung. Umgetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig bangend um Freunde in der endlosen Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit von allem Abschied zu nehmen. Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich. dein bin ich, oh Gott. In eindrücklichen Situationen, für mich sowieso als Deutscher, mit der Frage konfrontiert, bezahle ich meine Konsequenz mit dem Leben, wird aus meiner Familie, was wird aus meiner Verlobten, was wird aus meinem Bruder, aus meinen Geschwistern, wie geht es meiner Zwillingsschwester im britischen Exil? Ist er konfrontiert mit dem, was andere über ihn sagen, wie sie ihn beschreiben? Und er hört das und glaubt es nicht. Und ich glaube, und er sieht in sein Herz, er sieht die Angst, er sieht die Einsamkeit, er ringt damit. Und am Ende sagt er, entscheidend ist nicht das, was ich fühle, entscheidend ist nicht, was andere über mich sagen, entscheidend ist nicht, was ich mir selbst sage, sondern entscheidend ist, dass du mich kennst. In 1. Johannes 3, Vers 1 lesen wir, seht doch, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns geschenkt hat. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es tatsächlich. Wer bin ich? Ich glaube, es gibt Halt in unserem Leben und in unserer Identität, wenn wir anfangen, nicht nur zu fragen, kenne ich Gott, sondern kennt Gott mich? Dein bin ich, oh Gott. Du kennst mich. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, oh Gott. Das sagt Bonhoeffer im Ringen um die Frage, wer bin ich? Und ich möchte heute Morgen eigentlich gar nicht viel Theorie bieten, sondern ich möchte Ermutigung bieten, in die Praxis zu gehen. Es ist nicht normal, dass wir uns Kinder Gottes nennen können. Die Bibel lehrt uns, dass wir Geschöpfe Gottes sind. Aber dass wir von Haus aus eigentlich Gott nicht unbedingt als Vater möchten. Als jemand, der uns was, als Götti, der uns mit tollen Geschenken beschenkt, vielleicht schon. Aber ein Vater ist ja mehr, oder? Ein Vater ist nicht immer nur toll und sagt einem das Beste, sondern ein Vater macht auch manchmal Feuer, weiß ich zumindest aus meinem Leben. Und ich weiß, dass ich selbst nicht immer der beste Vater bin, aber der Vater im Himmel, der ist gut. Gut auch dann, wenn er uns kritisiert. Gut auch dann, wenn er uns Richtungen weist, die wir eigentlich nicht gerne gehen möchten. Wenn unser Leben einen Verlauf nimmt, den wir uns vielleicht gar nicht so vorgestellt haben. Wenn es anders ist, als ich mich fühle. Es gibt in einem Buch von Tobias Teichen, habe ich es zu dem Thema Wer bin ich? Who I am heißt das, glaube ich, das Buch. Habe ich eine Ego 2G-Regel gefunden. Und das fand ich eine gute Idee. Tobias Teichen ist Pastor im ICF in München und er hat gesagt, wir brauchen für unser Ego, für unser Ich, eine 2G-Regel. Wir müssen nämlich unsere Gedanken und unsere Gefühle immer wieder den Spiegel vorhalten. Wir müssen sie fragen, passt, oder müssen uns fragen, passt das, was ich denke und fühle, zu dem, was Gott über mich sagt? Und das ist keine Regel, die aus der Luft gegriffen ist. In Sprüche 4, Vers 23 sagt Salomo, mehr als auf alles andere, achte auf deine Gedanken oder achte auf dein Herz, denn sie entscheiden über dein Leben. Mehr als auf alles andere, achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Und ich sage das, manchmal habe ich das schon gesagt, ich weiß nicht, wie oft ich das Beispiel schon gebracht habe, ich bringe es trotzdem, wenn du denkst, dass die Glastüre offen ist und du läufst durch und sie ist zu, dann merkst du, dass deine Gedanken entscheidend sind. Wenn du denkst, du hast Geld dabei beim Einkaufen, aber du hast kein Geld dabei und du hast kein Handy dabei, dann hast du vielleicht ein Problem. Und wenn du dann den vollen Einkauf da stehen hast, deine Gedanken sind entscheidend. Wenn du denkst, dass du in einer Stunde am Bahnhof sein musst und du hättest eigentlich vor 2 Stunden da sein müssen, dann ist der Zug weg. Deine Gedanken entscheiden über dein Leben. Und deswegen glaube ich, dass es wirklich eine hilfreiche Ego-2-Regel, 2G-Regel ist, wenn wir uns fragen, passt das, was ich denke und fühle, zu dem, was Gott über mich sagt, wie Gott mich kennt, wie Gott mich will. Und wie kann ich das konkret machen? Wie mache ich das ganz praktisch? In den Fragen und Zweifeln meines Lebens. Und das Erste ist, und das ist keine Neuigkeit für manche von euch, aber vielleicht ist es neu, sich darüber Gedanken zu machen, das im Kontext von der Frage, wer bin ich eigentlich, zu machen, ist, dass ich Gott zuhöre. Dass ich höre, was Gott sagt. Dass ich Gott besser kennenlerne. Wenn ich meine Gedanken und Gefühle ins Gespräch bringen will, in den Dialog mit Gott, mit Jesus Christus, dann muss ich hören, was er mir zu sagen hat. Und es gibt so vieles, was wir in der Bibel lesen und verstehen können über Gott. Und die Frage ist, warum lesen wir denn die Bibel? Oder warum lesen wir sie nicht? Einer der Gründe, die Bibel zu lesen, ist eben, dass meine Identität in Verbindung kommt mit der Geschichte Gottes in dieser Welt. Vielleicht ein bisschen hochgestochen formuliert, aber dass ich meine Lebensfragen in Beziehung setze zu dem lebendigen Gott, der war, ist und für immer sein wird. Dass ich meine ganz konkreten Gefühle und Emotionen dem aussetze, was Jesus tut und sagt. Dafür dient das Bibellesen. Nicht, damit ich das abgehakt habe, sondern dass ich in meiner Beziehung Gottes Stimme höre. Und da gibt es so viel Gutes zu hören. Zum Beispiel in 1. Petrus 2, Vers 9, dass wir von Gott erwählt sind, dass wir zu ihm gehören, dass er uns gebrauchen möchte in dieser Welt. Im Psalm 139, Vers 14, dass wir wunderbar geschaffen sind. Egal, was andere Menschen über dich sagen, egal, was deine Eltern dir gesagt haben, Gott freut sich an dir. Gott hat keinen Zweifel, dass er was Gutes getan hat, als er dir dein Leben geschenkt hat. Egal, ob du am Zweifeln oder Verzweifeln bist, ob du zufrieden bist mit deiner Figur, mit dem, was die Waage über dich sagt, wie du dich fühlst, Gott hat dich wunderbar gemacht. Oder im Psalm 17, Vers 8 heißt es, dass Gott mich behüten soll wie seinen Augapfel. Wie faszinierend, dass Gott seine schützende Hand über mich hält, sodass nichts, dass ich für ihn bin, wie sein eigener Augapfel. Oder in Matthäus 5, Vers 13 bis 16 heißt es, dass wir das Licht der Welt sind, das Salz der Erde, die Stadt auf dem Berge, dass wir dieser Welt was zu geben haben, dass diese Welt bedürftig ist und dass wir was gefunden haben, was diese Welt nicht von sich aus hat. Oder in 1. Korinther 6, Vers 9, dass unser Körper, den wir jeden Tag oder manchmal in der Woche waschen und pflegen und kämmen, oder eincremen, den wir nähren, dass dieser Körper ganz konkret Wohnung des Heiligen Geistes ist. Dass Gott selbst in uns wohnt, dass wir ihm gehören dürfen, dass er uns so nahe kommt, dass er in unserem Körper wirkt. Oder in 1. Korinther 12, Vers 12 bis 30, dass wir alle zu Jesus, zu dem Leib, zu dem sichtbaren Körper von Jesus Christus in dieser Welt gehört und dass jeder eine Begabung hat, eine Aufgabe hat, damit andere Menschen Gott kennenlernen, Gott zuhören. Das ist der Grund, warum wir Bibel lesen. Und es ist immer wieder, wenn du ganz konkret dich vielleicht schämst in deinem Leben oder verzweifelt bist, dann mach dich auf die Suche nach dem, was Gott in deinem Wort sagt. Und wenn du es nicht findest, dann frag einen anderen Christen. Oder such im Internet nach guten Bibelstellen oder nimm die Bible-App und such dir einen passenden Leseplan dazu. Nutz die Gelegenheit, dich und deine Gedanken von Gott und seiner Wirklichkeit prägen zu lassen. Das Zweite, was wir tun können, ist mit Gott sprechen. In seinem Buch Beten schreibt Tim Keller, das Gebet ist die einzige Tür zu echter Selbsterkenntnis. Es ist auch der hauptsächliche Weg zu tiefgreifenden Veränderungen in unserem Leben, zur Neuordnung unserer Prioritäten. Durch das Gebet gibt Gott uns so viele der unvorstellbaren Schätze, die er für uns bereithält. Ja, das Gebet ermöglicht es ihm, viele unserer tiefsten Sehnsüchte zu erfüllen. Wenn wir beten, lernen wir Gott kennen. Lernen wir es ihn endlich als Gott zu behandeln. Das Gebet ist der Schlüssel zu allem, was wir in unserem Leben tun müssen und sein müssen. Wir müssen beten lernen. Wir haben keine Wahl. Ich fand das eindrücklich und ich merke das immer wieder, wie mein Denken über mich selbst sich verändert, wenn ich aufhöre, in meinen eigenen Gedanken zu kreisen und anfange, die tiefen Fragen meines Lebens ins Gespräch zu bringen mit Gott. Es ist faszinierend, dass Gott uns zuhört, dass er uns ermutigt zum Gebet. In Matthäus 6, Vers 6 bis 8 heißt es, wenn du beten willst, sagt Jesus, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander reihen, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. Und obwohl er es weiß, sind wir eingeladen, mit ihm darüber zu reden. Hört er uns zu, interessiert es ihn. Und eines der Gebete, ich bin selbst in meiner Predigtvorbereitung überrascht worden, dass ich nochmal neu gelernt habe, was das Unser Vater eigentlich für ein Gebet sein kann. Ich bin ja nicht so der Liturgie-Freak. Ich habe schon in katholischen Kommunitäten gelebt für ein Jahr und ich habe gemerkt, so dieses ganz Liturgische passt nicht ganz zu mir, das merkt ihr ja vielleicht auch. Aber ich bin neu darüber gestolpert, dass jemand gesagt hat in den Büchern, die ich gelesen habe, dass Unser Vater ist eigentlich ein Gebet, wo du lernst, in der Identität Gottes zu leben. In einer anderen Identität, die unsere Kultur prägt. Jesus hat uns beigebracht, so zu beten. Unser Vater im Himmel, da beginnt es schon. Ich habe einen Vater, der sich für mich sorgt, der mich liebt. Und ich bin nicht das einzige Kind. Ich gehöre zu der Gemeinde Jesu auf der ganzen Welt. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Gib uns heute unser tägliches Brot, dass wir materiell überleben können. Vergib uns unsere Schuld, Vergebung, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns vor dem Bösen, weil er gewusst hat, wir schaffen es nicht alleine. Wir brauchen Gottes Hilfe. Das ist unser Vater als Gebet, damit deine Identität von dem geprägt wird, was Gott über dich denkt, was Gott über dich sagt, was Gott von dir will. Und das Letzte, was ich heute noch sagen möchte, weil ich möchte ein bisschen kürzer sein, ist, wir feiern heute das Abendmahl. Und auch das Abendmahl ist was, wo wir lernen, Gottes Stimme zu hören und zu verstehen, wer bin ich? Das Abendmahl ist nicht einfach nur eine kirchliche Feier. Das Abendmahl kann man auch als Familie feiern oder als Ehepaar oder für sich alleine. Auch heute im Livestream, wer zu Hause ist, kann Abendmahl feiern. Einfach pausieren, der Livestream läuft weiter, dann könnt ihr das vorbereiten. Das Abendmahl erzählt nicht nur, dass Jesus gestorben ist und auferstanden, dass er seinen Leib für uns gegeben hat, sondern das Abendmahl erzählt, dass wir Teil dieser Geschichte sind. Das Abendmahl erzählt, dass er das für uns getan hat. Paulus schreibt in 1. Korinther 11, ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mahl gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus der Herr das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Wir wollen heute Morgen Abendmahl feiern. Wir wollen miteinander feiern, was Jesus getan hat. Aber wir wollen nicht ein Ritual feiern, was zur christlichen Kirche gehört, sondern wir wollen uns daran erinnern, dass Jesus am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht. Und dass er das aus Liebe zu dir und mir, zu uns allen, diesen Weg gegangen ist. Dass Jesus an dieser Stelle die Hand ausstreckt und sagt, wenn du schuldig geworden bist, dann schicke ich dich nicht weg, dann schimpfe ich nicht mit dir, sondern dann will ich dir vergeben. Willst du die Vergebung annehmen? Dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, war kein einfacher Weg für ihn, aber es war die Entscheidung, ganz bewusst die Strafe zu tragen, die wir eigentlich zu tragen hätten. Die Gottesferne zu überwinden. Und seit dem Kreuz ist es keine Frage mehr, ob Gott uns liebt, ob Gott uns vergibt, ob er bei uns ist, ob er hässig ist. Es ist nur die Frage, bin ich bereit, zum Kreuz zu kommen? Bin ich bereit, aus dem zu leben, was Jesus mir zu sagen und zu geben hat? Bin ich bereit, zu schmecken und sehen, wie freundlich Gott ist? Ich lade euch ein, zum Abendmahl und es bewusst so zu feiern. Vielleicht gibt es Dinge in eurem Leben, wo ihr denkt, da habe ich letzte Woche nicht aus dem gelebt, was Jesus für mein Leben wollte, was er mir gesagt hat, wo ich schuldig geworden bin. Vielleicht an meiner Ehefrau oder an meinem Ehemann, an meinen Kindern. Vielleicht sind wir schuldig geworden am Arbeitgeber oder an anderen Menschen. Dann machen wir jetzt einen Moment von der Stille, wo du ganz für dich zu Gott kommen kannst. Und Jesus einlädst, neu in deinem Leben zu kommen. Jesus einladen kannst, in deinem Leben Herr zu sein, um Vergebung bitten kannst. Und danach feiern wir zusammen das Abendmahl. Wir werden still. Herr Jesus, ich danke dir, dass du lauter bist. Lauter als die Stimmen in unserer Gesellschaft, die uns sagen, was wir zu tun und zu lassen haben, was wir zu sein haben, was wir zu beweisen haben, was wir zu tun haben. Ich danke dir, dass du liebevoller bist. Und lauter bist als die Stimmen in unserem Herzen, die uns vielleicht verurteilen, die uns von dir wegleiten, die uns verzweifeln lassen. Danke dürfen wir darauf vertrauen, dass das, was du am Kreuz für uns getan hast, ein für alle Mal gilt. Und dass wir mit Bonhoeffer sagen und glauben dürfen, wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, oh Gott. Amen.